Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium und haben heute 13 Verse vor uns aus dem 11. Kapitel. Die Verse 1 bis 13, und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch auf, tippt es ein, was auch immer, und geht zu Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Und ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit dazu aufzustehen, wenn ich Gottes Wort jetzt für uns lese. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe. Die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett und ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben, auch an diesem Morgen. Ich habe unter der Woche eine Studie gelesen über den Smartphone-Gebrauch von jungen Menschen. Also die Älteren unter uns sollten jetzt nicht abschalten, weil ich glaube, das gilt genauso für euch. Im Durchschnitt gebraucht ein 18- bis 25-Jähriger sein Smartphone 5 Stunden täglich. 5 Stunden, das ist der Durchschnitt. Das fand ich schon ziemlich beängstigend, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Was mich dann aber noch mehr erstaunt war, dass 18- bis 25-Jährige ungefähr 85 Mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen. Und jetzt kommt's, 60% davon sind aber unter 30 Sekunden. Diesen hier, ne? Kennen wir alle. Die Hauptautorin der Studie hat gesagt, es handelt sich bei den jungen Menschen um ein gewohntes automatisches Handeln, das wir bewusst oder gar nicht mehr wahrnehmen. Wir machen es einfach. Ja, Verhaltenssoziologen haben schon seit einiger Zeit darauf hingewiesen, dass das Smartphone längst nicht mehr nur ein Gerät ist, mit dem wir etwas machen, so ein Gerät, das etwas mit uns macht. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, bei allen sozialen Medien, bei allen Medien, die wir so benutzen. 85 Mal, 60 Mal davon unter 30 Sekunden, einfach nur kurz und weg. Wie oft greifst du am Tag zu Gott? Wie oft greife ich am Tag zum Gebet? Ich weiß, das Thema Gebet ist das beste Gebet, um allen Christen schlechtes Gewissen zu machen. Das passt super dazu. Weil wir alle wissen, wir könnten mehr beten. Wir könnten mehr beten. Aber wenn man sich diese Relation so ansieht und darüber nachdenkt, okay, 5 Stunden täglich, boah, wie viel würde passieren in meinem Leben? Wie viel würde passieren, wenn ich 85 Mal und sei es nur 30 Sekunden mich an Gott wenden würde und ihn bitten würde, für mich selbst, für meine Gemeinde, für meine Familie, für meine Freunde. Und eine Sache, die mir in der Beschäftigung mit dem Thema Gebet wieder neu aufgefallen ist, war etwas schmerzhaft für mich selbst in dieser Woche, aber sie ist deshalb nicht weniger wahr. Gebet ist keine Sache der Zeit, sondern der Priorität. Sie ist keine Sache der Zeit. Wenn man sich das anschaut, wie viel Zeit wir mit unserem Smartphone verbringen, merken wir das. Und jemand, der sich der Wichtigkeit von Gebet total bewusst war, war Jesus. Jesus. Ja. Wir befinden uns ja im Lukas-Evangelium, dieser Jüngerschaftsschule von Jesus. Und die Jünger haben ihn beobachtet und haben eine Sache bei ihm gemerkt. Immer wieder zieht sich Jesus zurück. Allein sein mit dem Vater. Gerade wenn ihr euch mal das Lukas-Evangelium anschaut, immer wieder werdet ihr darauf treffen. Ich glaube 8 oder 9 Mal. Immer wieder zieht er sich zurück, um zu beten, um allein zu sein. Und die Jünger beobachten das und einer hat irgendwann den Mut und sagt, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Jesus hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, zu beten. Und zwar regelmäßig und manchmal eine ganze Nacht durch. Und Jesus geht auf das Anliegen seiner Jünger ein und lehrt sie und er lehrt uns heute beten. Und er gibt uns hier 2 große Dinge mit, nämlich was Jünger beten sollen und wie Jünger beten sollen. Und das sind die 2 Punkte für heute. Heute Morgen beten lernen beim König. Und das erste ist, dass er uns zeigt, was wir beten sollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte unheimlich gern mal neben Jesus gestanden, wenn er gebetet hat. Einfach ihm dabei zuzusehen. Zuzuhören. Worüber betet er? Was beschäftigt ihn? Was hat ihn beschäftigt? Er ist der Meister des Betens. Er ist der hohe Priester, der niemals aufhört zu beten. Was liegt ihm auf dem Herzen? Was beschäftigt ihn? Worauf legt er Wert? Was sind seine Anliegen? Und die Bitte, mit der dieser Jünger zu Jesus kommt, scheint irgendwie überraschend, oder? Ich meine, diese 12 Jünger, die liefen mit dem König des Universums rum. Und der hat keine bessere Bitte als, Herr, lehre mich beten? Mir wird so viel mehr einfallen. Aber Gebet ist leider in unserem Denken manchmal etwas, was einfach da ist, was man einfach macht. Man muss es ja nicht lernen, oder? Scheinbar doch. Jesus ist der Meinung, man muss es lernen. Und Jesus geht auf das Anliegen der Jünger ein. Und wir müssen verstehen, im damaligen Kontext, und Jesus wurde ja als Rabbi verstanden, im damaligen Kontext waren Gebete ein Unterscheidungsmerkmal. Du konntest am Gebet der Jünger erkennen, zu welchem Rabbi sie gehören. Am Gebet eines Jüngers wussten sie, der gehört zu dem. Deswegen sagen die Jünger auch zu Jesus, Meister, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger lehrte. Und Jesus gibt seinen Jüngern ein Gebet, eine verkürzte Form hier des Vaterunsers. Und das ist schon sehr spannend. Jesus gibt seinen Jüngern nicht einfach eine Gebetsform oder eine Liste an Themen, über die sie beten sollen. Er gibt ihnen tatsächlich ein Gebet, ein fertiges Gebet. Und schon in der Bergpredigt macht Jesus klar, dass die Menschen, die zu ihm gehören, anders beten. Sie beten anders. Ja, wir müssen bedenken, beten ist kein christliches Phänomen. Ja, das macht Jesus auch in der Bergpredigt klar, wo er sagt, ihr sollt nicht so beten wie die Heiden. Also wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, jede noch so große oder kleine Religion hat so etwas wie Gebet oder Gebetspraktiken. Ja, eine Studie vor einigen Jahren hat gezeigt, dass selbst fast 30% der Atheisten gelegentlich beten. Es gibt ein tolles Buch von Timothy Keller über das Thema Gebet, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und dort spricht er darüber, dass Gebet etwas ist, was zutiefst in unserem Menschsein verankert ist. Es ist einer der Grundphänomene des menschlichen Lebens. Es ist wie ein globales Phänomen, das sich in jeder Kultur finden lässt. Wo es Menschen gibt, haben sie auch versucht, mit dem Göttlichen zu kommunizieren. Ja, das Beten scheint fast eine Art Urinstinkt des Menschen zu sein. Und dieser Gedanke ist schon sehr spannend. Und eigentlich ist er auch leicht zu erklären von der Bibel, weil alle Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind. Und ob sie wollen oder nicht, sie tragen in sich diesen Stempel, dass sie Bild Gottes sind. Sie haben diese Beziehung zu ihrem Schöpfer, ob sie wollen oder nicht. Und solange Menschen existieren, werden sie beten. Und sie werden anbeten, ob Gott oder Götter. Das wird immer so sein. Und daraus ergibt sich für mich die Frage und für dich hoffentlich auch, was macht christliches Gebet dann so anders? Was ist daran anders? Und Jesus verrät es uns hier. Das Gebet, das er seinen Jüngern hier zeigt, zeichnet sich durch drei große Dinge aus, nämlich schockierende Nähe, göttliche Prioritäten und völlige Abhängigkeit. Ja, wenn wir uns das Gebet, das Jesus hier uns in den Versen 2 bis 4 mitgibt, mal anschauen, dann finden wir eine persönliche Anrede, dann 2 Bitten in Bezug auf Gott und 3 Bitten, die sich auf uns beziehen. Und das Erste, was Jesus hier ihnen sagt, ist schockierend. Es ist aus damaliger Sicht besonders schockierend. Er sagt zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater, Vater. Diese Anrede assoziiert eine tiefe Vertrautheit. Es ist der Begriff Abba, der von Nähe, von Intimität spricht, die total ungewöhnlich ist für das jüdische Denken, aber auch für die Heiden damals. Ja, die Juden kannten zwar die Idee, dass Jahwe der Vater Israels ist, aber nicht, dass Jahwe der Vater eines Individuums ist. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, so sprecht Vater. J.I. Packer hat in seinem berühmten Buch Gott erkennen, Folgendes festgehalten, ich finde es spannend. Die Frage, was ist ein Christ, kann auf vielfältige Weise beantwortet werden, aber die kostbarste Antwort, die ich kenne, lautet, ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Wollen wir feststellen, wie sehr jemand mit dem Christentum vertraut ist, dann sollten wir herausfinden, wie viel ihm der Gedanke bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und Gott zum Vater zu haben. Wenn dieser Gedanke nicht seine Gottesbeziehung, sein Beten und seine ganze Lebenseinstellung motiviert und beeinflusst, beweist dies nur, dass er das Christsein noch nicht recht verstanden hat. Ja? Ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Der Gott zum Vater hat. Es ist total faszinierend, oder? In der Anrede Gottes als Vater, wenn du jetzt einmal für ein paar Momente darüber nachdenkst, in der Anrede Gottes als Vater ist das gesamte Evangelium zusammengefasst. Das gesamte Evangelium. Denn das ist die unglaubliche, unfassbare Nachricht des Evangeliums. Da ist auf der einen Seite dieser alles überragende, heilige, absolut gerechte Gott, dessen Augen zu rein sind, um auch nur eine einzige Sünde zu sehen und in dessen Gegenwart Engel stehen und ihre Augen bedecken, ihre Füße bedecken, weil er zu heilig ist. Und auf der anderen Seite sind wir durch und durch von Sünde befleckte Menschen, die deshalb niemals in der Gegenwart Gottes bestehen könnten. Aber durch und in Christus sind wir willkommen. Und wir sind nicht nur willkommen als geduldete Gäste, sondern dieser Gott entscheidet sich, uns durch seinen Geist zu adoptieren und zu seinen Kindern zu machen, sodass wir voller Freude und Staunen ausrufen können, aber lieber Vater. Ich meine, es ist doch unglaublich, oder? Jedes Gefühl von nicht angenommen sein, jeder Drang, sich vor Gott besser darzustellen, jede Angst, nicht gut genug zu sein, hört bei diesem Wort auf. Vater. Es hört dort auf. Vater. Das Vaterunser erinnert uns gleich mit Beginn daran, dass wir einmal geistliche Waisenkinder waren und dass wir aufgrund dessen, was Gott in Jesus für dich und mich getan hat, adoptiert werden und deshalb das Recht und das Privileg haben, diesen heiligen Gott Abba zu nennen, Vater. Und Jesus lädt dich und mich ein und sagt, meine lieben Freunde, fangt jedes Gebet damit an, dass ihr Gottes Vatersein umklammert. Dass ihr euch daran klammert, dass er euer Vater ist. Das ist das Erste, was er uns sagt. Und auf diese sehr persönliche Anrede folgen 2 Bitten, die sich radikal um Gott drehen. Es sind 2 Bitten, die die Sehnsucht, die größten Wünsche unseres Herzens zum Ausdruck bringen sollten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, Jesus reformiert nicht nur mit seinem Gebet unser Denken über Gott, sondern er fordert unser Herz heraus, indem er uns mit diesen göttlichen Prioritäten konfrontiert. Ja, darum soll sich euer Gebet kreisen. Was meint denn Jesus damit, wenn er sagt, geheiligt werde dein Name? Das klingt in unseren Ohren ja total komisch. Wieso muss Gottes Name geheiligt werden? Wahrscheinlich bezieht sich Jesus hiermit auf mehrere Verheißungen aus dem Alten Testament und unter anderem Hesekiel 36, Vers 22 bis 23. Hesekiel 36 dreht sich darum, dass Gott sich aufmacht, um seinen heiligen Namen oder seine Ehre wieder herzustellen, nämlich die Ehre, die durch Israel zugrunde gerichtet wurde. Und dort sagt er in Hesekiel 36, Vers 22, nicht um euretwillen handle ich, Israel, sondern um meines Namens willen, den ihr entweiht habt. Und dann sagt er etwas später, und ich werde meinen großen Namen eines Tages heiligen, den ihr entweiht habt. Also mit dieser Bitte, geheiligt werde dein Name, bringen wir zum Ausdruck, dass Gott seine großen Verheißungen zur Erfüllung bringen soll und sich verherrlicht. Aber dahinter steckt noch was viel Persönlicheres. Ja, Gottes Name steht für Gott selbst, für sein Wesen. Und wenn ich bete, geheiligt werde dein Name, bedeutet das nichts anderes, als dass ich sage, Vater, du sollst das Wertvollste sein in meinem Leben. Du sollst verherrlicht werden durch mein ganzes Tun, durch mein Denken und mein Fühlen. Vater, nichts soll mir wichtiger sein als du selbst. Ergreif mein Herz wieder neu für dich und deine Ehre. Geheiligt werde dein Name. Und dann betet Jesus, dein Reich komme. Mit anderen Worten, Vater, wir sehen den Tag herbei, wenn dein Reich für alle sichtbar ist und du alle Dinge wieder neu machst. Aber auch diese Bitte hat eine tief persönliche Bedeutung für dich und mich. Denn eigentlich bete ich damit, Vater, in meinem Leben soll dein Reich und nicht meine kleinen Reiche im Vordergrund stehen. Deine Agenda soll mich bestimmen und nicht meine eigene. Das ist lebensverändernd, Geschwister, wenn wir das beten. Ja, und auf diese gottzentrierten Bitten folgen drei weitere kleine Bitten, die sich um unsere Bedürfnisse drehen, unsere körperlichen und geistlichen Bedürfnisse. Habt ihr das mal gemerkt, dass das Vaterunser unser komplettes Menschsein umfasst? Unser komplettes Menschsein. Die Frage nach dem, wer ich bin, nämlich Kind Gottes. Die Frage, wozu ich existiere, zu seiner Ehre und für sein Reich. Und die Frage danach, wo finde ich Sicherheit und Glück? Bei ihm allein. Und deswegen komme ich zu ihm mit diesen Bitten. Unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung. Denn was bringe ich damit zum Ausdruck? Ich bringe meine körperlichen Bedürfnisse zum Ausdruck und bringe sie zu ihm, aber auch meine geistlichen. Und sage, dass alles von ihm kommt. Es ist ein Bekenntnis tiefer Abhängigkeit von ihm. Ja, mit der ersten Bitte, unser nötiges Brot gib uns täglich, erinnere ich mich daran, dass ich jeden Tag aus der Hand Gottes lebe. Mit der zweiten Bitte, vergib uns unsere Schuld, erinnere ich mich daran, dass ich jeden Tag aus seiner Gnade lebe. Und mit der dritten Bitte, erinnere ich mich daran, dass ich jeden Tag auf seine Kraft angewiesen bin. Im Kampf gegen meine Sünde, im Kampf gegen Angst, gegen Sorge, gegen Verzweiflung. Merken wir, was hier passiert? Das Vaterunser greift unser autonomes Denken an. Es greift diesen falschen Gedanken auf, dass wir denken, wir sind unabhängig, wir sind autonom, wir brauchen Gott nicht. Und das Vaterunser greift dieses Denken an. Und auch hier, wenn wir mal drüber nachdenken, steht eigentlich Gottes Ehre im Mittelpunkt. Er steht immer noch im Mittelpunkt. Er versorgt uns auf allen Ebenen unseres Daseins. Und selbst hier, selbst bei der Bitte um unser täglich Brot, übrigens, Jesus mochte Brot. Also er hat nichts gegen Brot scheinbar. Er würde nicht den brotlosen Burger bestellen. Ist mir hier so aufgefallen. Er bittet um Brot. Aber den Hintergrund der ersten Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, den Hintergrund bildet Sprüche 30. Sprüche 30. Und dort steht, Sprüche 30, Vers 8 und 9, wenn ihr eure Bibel habt, schlagt das mal auf, Sprüche 30, 8 bis 9. Weil darum baut Jesus diese Bitte ein in diesen Text. Sprüche 30, 8 bis 9. Da heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Merkt ihr, selbst hier geht es um Gottes Ehre, es geht um Gott. Selbst bei den alltäglichen Bedürfnissen, den berechtigten Wünschen, die ich habe, soll deine Ehre, Vater, im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht merkt ihr jetzt schon, das Vaterunser ist ein extrem herausforderndes Gebet. Es greift ganz viel falsches Denken, das wir einfach so haben, auf und an und führt uns zurück zu Gott. Und in der Predigtvorbereitung habe ich immer mehr den Eindruck bekommen, dass ich nicht unbedingt falsch über Gebet denke, aber dass die Gewichtung in meinem Denken über Gebet nicht ganz korrekt ist. Was meine ich damit? Ich denke, bestimmt einige von euch, wenn dann seid ihr besser als ich, was das angeht, aber viele von uns denken über Gebet folgendermaßen. Hier ist mein Wille, hier ist Gottes Wille. Und bei Gebet geht es darum, Gottes Willen hier hinzubringen. Jesus macht uns deutlich, dass das nicht stimmt. Jesus dreht das um. Bei Gebet scheint es immer oder primär darum zu gehen, meinen Willen dem Willen Gottes anzugleichen. Dazu ist Gebet vor allem anderen da und wir sehen das nirgendwo besser als im Garten Gethsemane. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Überlegt mal mit mir, Geschwister, überlegt mal mit mir, was ist, wenn es beim Gebet nicht in erster Linie darum geht, das, was ich gerne will, näher zu mir zu bringen, sondern mein eigenes Herz näher zu Gottes Herz zu bringen? Was ist, wenn es beim Gebet vor allem darum geht, Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott zu haben und durch diese Beziehung, durch diese Zeit mit dem dreieinigen Gott immer mehr umgestaltet zu werden in das Bild meines Erlösers? Ja, wir haben am Anfang über das Smartphone gesprochen. In unserem Denken ist es ganz oft so, dass wir sagen, eine Haltung führt zu Handlungen. Dabei wissen wir alle, dass Gewohnheiten zu Haltungen führen. Handlungen führen zu Haltungen. Andersherum auch. Es geht nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere. Unsere Handlungen prägen unsere Haltung, unsere Gewohnheiten formen unsere Überzeugungen. Und deswegen ging Jesus auch davon aus, dass wir dieses Gebet, das Vaterunser, regelmäßig beten. Das macht er am Anfang sehr deutlich, wenn er sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Die Zeitform dort macht deutlich, dass er davon ausgeht, seine Jünger werden dieses Gebet beten. Sie werden es beten. Nicht unbedingt immer in der gleichen Art, aber diese Prioritäten werden dort sein. Wenn ihr betet, dann betet so. Macht es euch zur Gewohnheit. Gebet ist nicht nur etwas, was wir machen, es ist etwas, was mit uns etwas macht. Gebet verändert Dinge und es verändert vor allem unser Herz. Und ich denke, dass uns genau dieser Gedanke hier in unserem Text begegnet, nämlich indem Jesus dieses Gebet uns gibt. Er lädt uns ein, und das ist spannend, Jesus lädt uns ein, nach dem Herzen des Vaters zu beten. Nach dem Herzen des Vaters zu beten. Nicht nur zu Gott zu beten, sondern mit Gott zu beten. Das Vaterunser richtet uns auf unseren himmlischen Vater aus. Es fokussiert unsere Gedanken auf sein Reich, auf seine Ehre. Es erinnert uns an die völlige Abhängigkeit von Gott, um uns auf diesem Weg zu formen. Und es ist nicht wunderbar, das habe ich vorhin schon angedeutet, aber wie das Vaterunser uns an all diese Dinge erinnern, die uns tief in unserem Menschsein immer wieder bewegen und betreffen. Die Frage nach dem, wer ich bin, ist hier geklärt, weil ich ihn als Vater anspreche. Er ist mein Vater. Die Frage danach, wozu ich vor allem existiere, was der Sinn meines Lebens ist, ist hier geklärt. Für sein Reich, für seine Ehre, für seinen Willen. Und die Frage danach, was mich bestimmt und was mir Freude und Sicherheit und Glück gibt, ist hier geklärt. Der Vater, der sich um mich kümmert, auf allen Ebenen meines Daseins. Der Kirchenvater Augustinus hat davon gesprochen, dass das Vaterunser nicht nur das Herz unseres himmlischen Vaters offenbart, sondern auch unsere Wünsche und Sehnsüchte in die richtige Reihenfolge bringt, und zwar während wir es beten. Ja, ich habe es versucht, mal so zusammenzufassen. Gebet ist nicht nur uns gegeben, um mit Gott zu reden und unser Herz vor ihm auszuschütten, sondern vor allem, um unser Herz näher an sein Herz zu bringen. Darum geht es vor allen Dingen. Und deshalb müssen wir lernen, regelmäßig und gottzentriert zu beten, und dabei hilft uns das Vaterunser. Und deswegen möchte ich eine weitere Sache hier zumindest kurz erwähnen. Gerade in unseren freikirchlichen Kreisen haben wir eine Art Allergie gegen das Vaterunser bekommen. Weil wir Angst vor Wiederholung haben. Weil wir Angst davor haben, dass wir das dann einfach nur noch so beten, nicht mehr von ganzem Herzen. Das Problem ist, es ist bei allem so, was wir tun. Nicht nur beim Vaterunser. Es ist bei allem so, was wir tun, auch beim Gottesdienstbesuch. Die Tatsache ist, Jesus scheint in unserem Text einfach davon auszugehen, dass wir dieses Gebet beten werden. Dass wir dieses Gebet als Gemeinde und auch persönlich beten werden. Und ich will dich einfach dazu ermutigen, mach das. Mach das. Vor allen Dingen dann, wenn du nicht weißt, was du beten sollst. So geht's mir ständig. Meistens morgens, weil mein Kopf noch nicht wach ist. Und das hilft mir. Aber wir sollten noch mehr tun. Wir sollten das Gebet, das Jesus uns hier gibt, als Muster, als Leitfaden für unsere persönlichen Gebete nehmen. Augustinus hat mal eine Riesenausarbeitung zum Vaterunser geschrieben, hat die Beobachtung gemacht, dass es kein Gebet im Neuen Testament gibt, beziehungsweise dass alle Gebete, die wir im Neuen Testament finden, genau die Inhalte aufgreifen, die wir im Vaterunser finden. Und Luther hat sich deswegen zur Aufgabe gemacht, täglich das Vaterunser zu beten und als Ausgangspunkt für seine persönlichen Anliegen zu nehmen. Punkt für Punkt durch. Unser Vater im Himmel. Und dann geht's los. Warum? Weil es uns darin schult, alle Bereiche unseres Lebens vor Gott zu bringen und die Prioritäten Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist das Erste. Wir lernen bei unserem Meister zu beten. Aber wir sollen nicht nur bei ihm beten lernen oder was wir beten sollen, sondern er zeigt uns auch, wie wir beten dürfen. Wir dürfen beim Vater anklopfen. Vielleicht kennen einige von euch dieses Bild von John F. Kennedy. Es ist nicht ganz, ist wahrscheinlich damals auch ein bisschen zu Propagandazwecken gemacht worden. Ich finde es aber sehr spannend, dieses Bild. Ja, es zeigt den großen Präsidenten John F. Kennedy in seinem Oval Office, wie er irgendwelche wichtigen Dokumente durchschaut, wahrscheinlich Unterschriften macht, die entscheidend sind für die damalige Zeit. Und fast unbemerkt, unterm Tisch krabbelt sein kleiner John F. Kennedy Jr. rum. Und dieses Bild hat Parallelen zu dem, was Jesus uns hier über das Gebet sagen will. Jesus geht's hier nicht nur um die Frage, was seine Jünger beten sollen, sondern wie sie beten sollen, mit welcher Haltung. Und was wir hier sehen in diesem Bild sind zwei Aspekte. Riesige Macht und väterliche Nähe. Beides. Es ist beides da. Riesige Macht und väterliche Nähe. Wer darf unter dem Tisch eines Präsidenten rumkrabbeln? Ein Kind. Ein Kind darf das. Und Jesus bringt uns hier im zweiten Teil ab Vers 5 zwei Illustrationen, mit denen er uns zum Gebet ermutigen will. Und worum es in diesen Illustrationen geht, ist, wie Gottes Wesen und unsere Beziehung zu ihm als unseren Vater unser Gebet beeinflussen sollte. Ja, ob du das wahrnimmst oder nicht, deine Theologie, dein Bild von Gott beeinflusst direkt dein Gebetsleben. Ja, unser falsches Bild von Gott, unser falsches Bild auch von uns, hat große Auswirkungen darauf, wie wir beten, auf unsere Hingabe, unsere Hoffnung, unsere Offenheit vor Gott. Und was sind das für falsche Bilder, die wir von Gott haben? Ich habe jetzt mal drei. Manchmal sehen wir Gott wie das Bauamt Unna. Wo unsere Anträge monatelang, jahrelang unbearbeitet herumliegen. Wir haben es gesagt, wir haben es abgegeben, aber Gott scheint kein echtes Interesse daran zu haben, sich darum zu kümmern. Oder aber wir sehen die Gebete mit zu Gott wie das Gespräch oder wie eines dieser Termine, für die wir uns erstmal besonders schick machen müssen, um überhaupt akzeptiert und reingelassen zu werden. Vielleicht haben wir aber unbewusst auch dieses Bild von Gott, das Bild eines unbarmherzigen, ungeduldigen, geizigen Vaters, der uns die wirklich guten Dinge des Lebens vorenthält, der uns nichts Gutes gönnt. Ja, diese falschen Bilder von Gott führen alle zum selben Ergebnis: Gebetsmangel, Gebetsmüdigkeit oder aber Gebetslosigkeit. Und was deshalb das Wichtigste für unser Gebet ist, ist die dahinterstehende Vision von Gott. Was denke ich über ihn? Wie sehe ich ihn? Was denke ich, dass Gott über mich denkt? Glaubt gar nicht, wie oft man in der Seelsorge damit konfrontiert ist, dass Menschen Angst haben, vor Gott zu treten, weil sie denken, er kann mich einfach nicht mehr mögen. Er kann mich nicht mehr lieben, nachdem ich das und jenes verzapft habe. Ich weiß, er sagt das, aber ich kann es einfach nicht mehr annehmen für mich. Und Jesus hat uns in Vers 2 beigebracht, dass wir Gott als unseren Vater ansprechen dürfen und sollen. Und das ist die grundlegendste Evangeliumswahrheit, die es gibt. Vater. Und jetzt zeigt er uns gewissermaßen, was das für unser Beten bedeutet. Und auch hier sind es drei Dinge, die unser Gebet auszeichnen dürfen. Wir dürfen unverschämt mutig und anhaltend sein, hoffnungsvoll erwartend und kindlich vertrauend. Ja, wir sollen unverschämt mutig und anhaltend betend. Jesus bringt eine Illustration von einem Freund, der mitten in der Nacht zu seinem Freund geht, also von einem Mann, der so zu seinem Freund geht und drei Brote haben will. Nun, wir müssen verstehen, damals war es so, dass die komplette Familie in einem Zimmer geschlafen hat, weshalb der andere ihn darauf hinweist: meine Kinder schlafen. Aber dieser Freund bleibt dran, bis er das bekommt, was er braucht. Ja, im deutschen Kontext würden wir denken, was ist das für ein Freund? Warum lässt er mich nicht schlafen? Ja, und beim nächsten Mal gibt es erstmal eine Ansage. Was soll das? Im damaligen Kontext, nein. Auch wenn es unverschämt und frech war, das zu machen, die Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft in dem Kontext, wo Jesus hier redet, würde dazu führen, dass man ihm unbedingt helfen würde. Die Jünger also drumherum sagen, na klar würden wir ihm helfen, auch wenn er mitten in der Nacht kommt, er ist ein Freund. Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft. Jesus sagt seinen Jüngern also damit, wenn es euch als Menschen in eurer Kultur schon so wichtig ist, einander zu jeder Tages- und Nachtzeit zu helfen und selbst so einem Unverschämten, der drei Brote haben will in der Nacht, wie viel mehr gilt das dann für euren Vater im Himmel? Wie viel mehr? Seid deshalb genauso mutig und beharrlich in euren Gebeten. Wenn wir ins Gebet gehen, haben wir es nicht einfach mit einem Freund zu tun, sondern mit unserem himmlischen Vater, der niemals schläft und durch kennt. Ja, wir haben es mit einem Vater zu tun, der uns nicht nur Dinge gibt, die wir zum Leben brauchen, sondern seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und es ist wegen Jesus, dass wir mutig vor den Thron der Gnade treten dürfen, als geliebte Kinder, zu jeder Zeit, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was die Angst macht, mit allem, was die Sorge bereitet. Ja, Tim Keller hat das so toll zum Ausdruck gebracht: die einzige Person, die es wagt, einen König um 3 Uhr morgens zu wecken und um ein Glas Wasser zu bitten, ist sein Kind. Wir haben genau so einen Zugang zu unserem himmlischen Vater. Das ist die Art von Zugang, die wir haben zu unserem Vater. Wir dürfen unverschämt mutig und anhaltend sein. Aber nicht nur das, wir sollen auch hoffnungsvoll erwartend beten. Jesus wendet die erste Illustration an auf seine Jünger in Vers 9 und 10 und sagt: ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jesus fordert uns also wieder heraus: seid beharrlich dabei. Bitten, suchen, klopfen. Das ist eine Steigerung, ja? Bleibt da dran. Und er will uns ermutigen: betet mit Erwartung. Ja, wenn dieser widerwillige Freund doch bereit war zu helfen, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Er betet in der festen Erwartung und Hoffnung, dass er euch hört, dass er bereit ist, euch zu helfen, dass er in jedem Moment alle Dinge zu eurem Besten wirkt. Betet in der Erwartung, dass da ein liebevoller Vater ist, der alles in seiner Hand hat und der größte Freude daran hat, seinen Kindern zu helfen. Betet darum. Betet mit dieser Erwartung. Ja, was Jesus nicht sagen will, ist, und das müssen wir auch richtig verstehen, leider sind manchmal diese Verse dazu benutzt worden. Was Jesus nicht sagen will, ist, dass wir in jedem Fall genau das bekommen, was wir bitten. Manchmal gibt uns Gott Dinge nicht, weil sie eher zu unserer Agenda passen als zu seiner, weil wir eben nicht so beten, wie er uns im Vater unser gelehrt hat. Und manchmal enthält uns Gott aber auch in seiner Weisheit Dinge vor, wo wir dann gefordert sind, ihm zu vertrauen. Und darum geht es in den letzten drei Versen ganz besonders. Ja, Geschwister, wir können sicher sein, dass Gott uns das gibt, was wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Nochmal. Wir können sicher sein, dass Gott uns das gibt, was wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Und das ist ein Vertrauensschritt, den wir gehen müssen. Wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen ihm vertrauen. Und darum geht es Jesus in den letzten drei Versen, wo er eine zweite Illustration bringt und eigentlich auch noch eine Steigung. Er redet nicht mehr von einem Freund, sondern er redet von einer Vater-Kind-Beziehung. Und Jesus stellt seinen Jüngern zwei rhetorische Fragen, deren Antwort klar ist. Keiner würde sein Kind so behandeln. Eine Schlange anstelle eines Fisches. Keiner, oder? Wenn jetzt jemand denkt, doch, dann haben wir bestimmt bald ein Eltern-Kind-Seminar. Dann könnt ihr da hingehen. Ja, das macht man nicht. Keiner würde so handeln. Und dann zieht Jesus eine Schlussfolgerung. Er zieht eine Schlussfolgerung in Vers 13 und sagt, und das liebe ich an Jesus. Schaut mal, wie er sagt, wenn ihr, die ihr böse seid. Au! Danke, Jesus. Wenn ihr, die ihr böse seid, ja, also das ist der Vergleich. Da ist der Vater mit seiner Liebe und im Vergleich zu seiner Liebe ist unsere Liebe zu unseren Kindern gar nichts. Gar nichts im Vergleich dazu. Und deswegen sagt er das, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ja, mit anderen Worten sagt er uns, meine lieben Freunde, wenn selbst ihr als fehlerhafte, sündige Menschen euren Kindern nur Gutes geben wollt, wie viel mehr muss es dann für den heiligen Gott gelten, der selbst die Liebe ist? Ja, wieder erinnert uns Gott an das Vaterherz Gottes, Jesus an das Vaterherz Gottes. Und er fordert uns auf, diesem Vaterherzen zu vertrauen. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht und in welcher Situation du bist, aber hier haben wir am meisten Probleme, glaube ich. Das ist herausfordernd. Hast du nicht manchmal das Gefühl, sei ganz ehrlich zu dir, ich habe nämlich manchmal das Gefühl, aber hast du nicht manchmal auch das Gefühl, als würde uns Gott die wirklich guten Dinge des Lebens vorenthalten? Manchmal habe ich vielleicht sogar den Eindruck, Gott würde mir tatsächlich Skorpione und Schlangen in die Hände geben. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich habe den Eindruck, dass das die Situation, durch die ich jetzt gerade gehen muss. Gott, warum muss ich da durchgehen? Warum muss ich dieses Leid durchlaufen? Warum muss ich mit diesem Mangel leben? Warum gibst du mir einen Skorpion und dem anderen einen Fisch? Und das ist unsere Perspektive auf die Situation. Das ist unsere Perspektive auf die Situation. Denn was ist, wenn das, was wir für Brot halten, aus Gottes unendlich weiterer Perspektive tatsächlich eine Schlange ist? Was ist, wenn wir lernen müssen zu sagen, Amen, Vater? Vater, ich verstehe nicht, warum ich jetzt gerade da durchgehen muss. Ich verstehe nicht, warum du jetzt gerade meine Familie und mich durch dieses Leid führst. Aber ich weiß, dass du weise bist und du bist nicht nur weise und souverän, sondern du hast mich lieb. Und ich will dir vertrauen, dass ich am Ende meines Lebens, wenn ich bei dir bin, zurückblicken kann und sagen kann, du hast mich mit Brot überhäuft. Nur mit Gutem. Nur mit Gutem. Ja, wir dürfen wissen, dass diese Zusage, die wir gerade aus Psalm 84 gelesen haben, uns gilt. Das ist das, was Jesus hier meint. Nichts Gutes wird Gott denen vorenthalten, die in Reinheit leben. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Der auf dich vertraut. Und genau das will uns Paulus in Römer 8 sagen, wenn er uns Gottes Liebe vor Augen malt und schreibt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie sollte er uns jemals etwas Gutes vorenthalten? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und in dieser Gewissheit dürfen und sollen wir beten und leben. Gott gibt seinen Kindern nur Gutes. Und deshalb spricht Jesus am Ende unseres Textes vom Heiligen Geist, was auf den ersten Blick irgendwie total überraschend scheint. Warum redet er plötzlich über den Heiligen Geist an dieser Stelle? Weil der Heilige Geist das größte Geschenk ist, das Gott uns gibt, denn damit schenkt er sich uns selbst. Er sagt damit, ich wohne in dir. Und nicht nur das, im Kontext des Neuen Testaments sagt er uns, ich habe dich adoptiert. Ich habe dich adoptiert, du bist mein Kind. Wie viel mehr gibt er denen den Heiligen Geist, die ihn bitten? Es ist der Heilige Geist, der uns darüber vergewissert, dass wir Kinder Gottes sind, wenn ich auch mal zweifle, dass er mir das zuspricht. Er ist wie ein Ring, den ich an meiner Hand trage, der mich daran erinnert, dass mein Vater mich liebt. Weil sein Geist in dir wohnt, hast du das Recht und die Freiheit, zu diesem lebendigen Gott Vater zu sagen. Und ich will dich heute Morgen deshalb einladen, neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass der lebendige, unendlich weise und heilige Gott durch Jesus dein Vater ist. Dass du ihn Abba nennen darfst. Das hat keiner in diesem Raum verdient von uns. Fang neu an, darüber zu staunen, nachzudenken. Fang an, mit neuer Hingabe und Leidenschaft, mit neuer Erwartung zu beten, weil du weißt, da ist jemand, der ist nicht nur mächtig und groß, sondern da ist jemand, der mich liebt. In Christus. Vater. Vater. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Das ist die Zusammenfassung dessen, was am Kreuz passiert ist. Der Gott, dessen Feind ich einst war, ist nun für immer mein liebevoller Vater. Und warum? Warum? Weil eines Tages der vollkommene Sohn Gottes am Kreuz von seinem Vater verlassen wurde. Und in diesem Moment, der schrecklichste seines Lebens war, nicht mehr schrie, mein Vater, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und weil er das geschrien hat, weil der Vater sich von seinem Sohn abgewandt hat und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deshalb darf ich rufen, mein Vater. Je mehr ich das Kreuz verstehe, je mehr ich verstehe, was Gott da gemacht hat für mich in seinem Sohn, desto leidenschaftlicher, mutiger, beständiger und mit größerer Erwartung werde ich beten. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Amen.